Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über die Archäologie und zwar mit einer Archäologin, gar nicht so einfach auszusprechen, Sabine Ladstätter. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Sabine, bevor wir anfangen, stell dich doch bitte noch kurz vor.
Ja, mein Name ist Sabine Ladstätter. Ich bin die Direktorin des Österreichischen Archäologischen Instituts an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und passionierte Archäologin seit meiner frühen Jugend.
Bisschen ungewöhnlich, seit deiner frühen Jugend. Warum? Wie kommst du eigentlich dazu, dass du das machst?
Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich war noch im Kindergartenalter, als diese Faszination für die Archäologie begonnen hat und habe mich dann eigentlich mein gesamtes Leben ausschließlich mit Archäologie beschäftigt und bin heute noch fasziniert von dem Fach.
Super. Und mal ganz grundsätzlich, was ist Archäologie überhaupt? Man stellt sich vor, du gräbst irgendwelche Knochen aus.
Also per Definitionem quasi ist die Archäologie die Erforschung der Geschichte des Menschen anhand seiner materiellen Kultur. Das klingt jetzt sehr akademisch, aber was dahinter steht, ist, dass wir uns mit allem beschäftigen, was der Mensch jemals hervorgebracht hat. Das heißt an Objekten, an Artefakten oder was der Mensch zurückgelassen hat. Das können natürlich auch Biofakte sein, das heißt Restspeisereste oder auch Reste von Tieren.
Mhm. Ich habe in den Medien, ich habe ein bisschen gegoogelt über dich und du hast dann mal erzählt, dass du als Studentin am Hemmerberg bei einem Fund dabei warst. Kannst du uns darüber was erzählen?
Ich habe, wie gesagt, schon sehr früh mit Ausgrabungen begonnen, weil ich halt so begeistert war, schon als Schülerin in den Ferien. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten für Praktika. Da habe ich einfach gelernt, was eigentlich eine Ausgrabung ist, wie eine Ausgrabung funktioniert. Und dann während meines Studiums war ich sehr viel auf Grabungen, meistens 6 Monate im Jahr. Damals konnte man das ja noch. Da waren ja die Studienzeiten nicht so reglementiert wie heute. Und eines meiner Höhepunkte war sicherlich die Auffindung eines Bodenmosaiks. Man muss sich das schon einmal vorstellen. Man weiß ja nicht, was die Erde verbirgt und gräbt eben Schichten ab, Erdschichten ab. Und plötzlich kam dann so ein vielfärbiger Mosaikboden zutage. Und das ist natürlich schon eine Sternstunde.
Mhm. Aber wie kann man sich das vorstellen? Man gräbt mit einer Schaufel, da kommen große Bagger. Wie funktioniert das?
Die Grabungsarchäologie funktioniert so, dass man je nach Schicht die richtigen Werkzeuge anwendet. Also es kann durchaus sein, dass auch ein Bagger zum Einsatz kommt, wenn darüber eben quasi zum Beispiel moderne Schichten wie eine Straße liegen, die man noch abnehmen muss. Die Geräte werden dann immer feiner, je mehr man natürlich oder je näher man an die historische Substanz kommt. Und dieses Bild des Archäologen mit dem Pinselchen, das ist durchaus auch ein sehr realistisches Bild. Also es ist sehr oft, dass wir mit einer kleinen Spachtel und einem Pinsel natürlich tatsächlich zum Beispiel ein Skelett freigraben oder ein ganz besonderes Objekt, wie zum Beispiel ein ganz erhaltenes Gefäß.
Nochmal kurz zu Hemmerberg. Ich habe darüber gelesen, dass da auch Knochen gefunden worden sind unter dem Altar der Kirche und da quasi die erste Heilige Österreichs, von der wir wissen, gefunden worden ist. Was hat es damit auf sich?
Also es war so, dass wir eben, das war die gleiche Kirche, wo wir auch das Mosaik gefunden haben, haben wir unter dem Altar eben eine Kiste gefunden und in der Kiste menschliche Knochen. Und eine Niederlegung, also Deponierung von menschlichen Knochen unter Altaren ist eigentlich ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass es sich hier um einen Menschen handelt, der als Heiliger oder Heilige verehrt wurde. Und wer wurde in der Frühkirche denn als Heilige verehrt? Es handelt sich in dem Fall um eine Frau. Das sind Menschen, die für ihren Glauben verstorben sind, die das Martyrium erlitten hat. Jeder von uns kennt den Begriff Märtyrer. Ja? Und das kommt eben aus der frühen Kirche, wo man tatsächlich für seinen Glauben eben das Leben lassen musste.
Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt das unter dem Altar gefunden. Ihr habt einfach begonnen, die Kirche, den Boden auf der Kirche aufzubrechen.
Also ganz grundsätzlich ist es ja so, dass die Archäologen in vielen Fällen nicht wissen, was sie ausgraben, aber eine sehr genaue Vorstellung von dem haben, wo sich etwas verbirgt, weil sehr häufig zeichnet sich das auch in der modernen Landschaft ab. Also ganz einfach gesprochen, Geländekanten, die man nicht natürlich erkennen kann, natürlich erklären kann, die sind vom Menschen gemacht. Also darunter muss sich etwas verbergen.
Was heißt Geländekante?
Einfach eine Kante zum Beispiel in einem Hangverlauf, ja, wo es nicht natürlich verläuft, sondern wirklich eine scharfe Kante sich abzeichnet. Das ist dann vom Menschen gemacht. Darunter verbirgt sich sicherlich eine Mauer. Und wenn man ein bisschen archäologisch geschult ist, ich muss ja dazu sagen, man ist ja dann schon so geprägt. Also wenn ich wandern gehe, dann schaue ich immer, ist das eine natürliche Kante oder eine künstliche Kante? Und wenn man zum Beispiel ein Areal sich ansieht, wo man sich schon vorstellen kann, dass sich da was verbirgt und dann tatsächlich auf so etwas trifft, dann sind das natürlich genau die Punkte, wo man dann mit einer Grabung beginnt. Also es ist nicht so, dass wir ins Blaue hinein ausgraben. Und in dem Fall war es auch so, wir haben schon gewusst, da verbirgt sich ein Gebäude. Nicht gewusst haben wir natürlich, dass sich eine Kirche verbirgt mit einem hervorragenden Erhaltungszustand, wobei der Altar als solcher nicht mehr erhalten war. Der war komplett zerstört, zerschlagen, denn diese Kirchen in unserem Raum, im Alpenraum, sind eben am Ende der Römerzeit, also um 600 nach Christus, von Einwandernden, Awaren und Slawen, die zu dieser Zeit noch nicht christianisiert waren, zerstört worden.
Und jetzt findet ihr da in einem Schrein, glaube ich, habt ihr das gefunden, Knochen. Interessant, die Archäologin freut sich. Wie geht man dann vor? Ich glaube, ihr habt ja dann noch für mich abstruse Dinge rausgefunden, wie ich habe drüber gelesen. Die Frau hat wahrscheinlich schon in ihrer Kindheit viele Krankheiten gehabt, hat wahrscheinlich Zeit ihres Lebens sehr schwer gearbeitet. Wie findet man das mit einem Haufen fast 2000 Jahre alter Knochen heraus?
Ich glaube, da ist ganz wichtig, was Grundsätzliches zu sagen, was Archäologie ausmacht. Denn viele Leute, die das von außen betrachten, glauben ja, dass für uns das Finden oder der Fund so dieser Höhepunkt ist. Das ist es aber nicht. Der Höhepunkt unserer Arbeit ist die Erkenntnis. Und diese Erkenntnis kann oft sehr schnell gehen. Das kann im Moment des Findens sein. In dem Fall wussten wir sofort, das sind menschliche Knochen. Das erkennen Archäologen auch. Ja. Aber die Geschichte dahinter, die erschließt sich oft erst durch jahrelange Forschung, durch Analysen in Labors. Und das war in dem Fall auch so. Da wurde wirklich Knochen für Knochen analysiert, ganz genau angesehen auf Pathologien, also auf Krankheiten, die sich am Knochen abzeichnen. Aber dann wurden Altersanalysen gemacht, dann wurden Herkunftsanalysen gemacht, dann wurden DNA-Analysen gemacht. Also das ist auch hochkomplexe Wissenschaft, die sich da dann hinter dieser eigentlichen Ausgrabungstätigkeit mehr oder weniger versteckt.
Und das macht man dann wahrscheinlich als Archäologin auch nicht mehr alleine, sondern da arbeitet man mit vielen verschiedenen Expertinnen und Experten zusammen.
Die Archäologie ist überhaupt eine Wissenschaft und die ist sehr stark interdisziplinär. Und was heißt das? Das heißt, dass wir nicht nur in Teams arbeiten, das macht heutzutage fast jeder, sondern wir arbeiten sehr stark mit Technikern zusammen, mit Naturwissenschaften. Und ich sage immer, die Archäologie ist wahrscheinlich eine wissenschaftliche Disziplin, wo sich so diese Grenze zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften komplett auflöst. Ja? Wir haben kulturhistorische Fragen. Wir fragen uns ganz zentral, warum sind wir so, wie wir sind? Das ist die zentrale Frage jeder archäologischen Forschung. Wir bedienen uns aber unterschiedlichster Methoden der geisteswissenschaftlichen Disziplinen natürlich, aber dann ganz stark Naturwissenschaften, zum Beispiel die Genetik, ist etwas, die jetzt schon Bestandteil der archäologischen Forschung geworden ist.
Du meintest vorher, du hast schon sehr früh begonnen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, auch warst auch bei Grabungen dabei und sagtest, früher ist das noch einfacher gegangen, 6 Monate, wozu graben heute ist das stärker reglementiert. Warum gibt es da andere Regeln heute?
An den Universitäten werden die Studierenden ja jetzt sehr stark angehalten, keine Studiendauern zu überschreiten, Prüfungen wirklich in Time zu absolvieren. Das war bei uns ja ganz anders. Bei uns war es damals ganz wichtig, dass man Praxis hat, dass man gleich in gute Projekte hineinkommt, dass man sehr viel eben auf den Grabungen gearbeitet hat. Das war wesentlich flexibler und ich trauere dieser Zeit schon ein bisschen nach, weil es de facto, wenn man sich auch die Jungen anschaut, es kommt wirklich darauf an, wer hat so diesen Spirit, ja, wer liebt dieses Fach, und das bekommt man eigentlich, das eigene Gefühl dafür, bekommt man, glaube ich, viel mehr bei der praktischen Arbeit, als wenn man irgendwelche Prüfungen absolviert. Mhm.
Kommen wir zu deinem, ich glaube, Steckenpferd, zu Ephesus. Mal ganz grundsätzlich, was machst du da und was ist eigentlich Ephesus?
Ja, Ephesus ist ein Zentralort der europäischen Menschheitsgeschichte. Es ist ein sehr lang besiedelter Ort vom 7. Jahrtausend vor Christus bis heute. Und heute liegt er in der Türkei an der Westküste, vis-à-vis der griechischen Insel Samos und ganz in der Nähe der türkischen Metropole Izmir. Und in der Antike beheimatete Ephesus eines der wichtigsten Heiligtümer. Die ephesische Artemis war eine ganz mächtige Gottheit, die den ganzen Mittelmeerraum beherrscht hat. Aber es war dann später eben auch eine der größten römischen Städte, eine wirkliche Großstadt. Und während die meisten römischen Großstädte heute modern überbaut sind, denken Sie an die größte römische Stadt, Rom, aber auch an Alexandria oder wahrscheinlich unbekannt Antiochia am Orontes, das ist das heutige Antakya an der syrischen-türkischen Grenze. Aber im Gegensatz zu diesen Städten ist Ephesus nicht überbaut und da können sich die Archäologen sozusagen frei bewegen.
Das heißt, über Ephesus, was war da, Wiese oder was?
Also Ephesus wurde nach der Aufgabe der Stadt im Mittelalter verschüttet durch Erosionsmaterial und ist zum Teil auch aufgrund Klimaschwankungen auch versumpft. Also wir haben es sowohl mit Erdmaterial zu tun, aber dann auch mit einem sehr starken Marschland und einer dichten Vegetation wie ein Urwald.
Mhm. Und seit wann machst du das dort? Seit wann bist du dort aktiv?
Also ich habe 1995 dort begonnen, also es ist schon sehr, sehr lange Zeit, war als Postdoc in den ersten Jahren dann dort, dann als Grabungsassistentin und die Leitung der Grabungen habe ich seit 2008.
Und was hast du, das sind jetzt fast 25 Jahre, was hast du da herausgefunden über diese bedeutende alte Stadt? Was haben wir gelernt durch die Forschung?
Also meine Spezialität, meine Spezialisierung ist einerseits die römische Antike. Ich bin ja römische Archäologin und habe mich in Ephesus sehr stark mit der Wirtschaftskraft der Stadt auseinandergesetzt. Also einerseits mit ihrem Hafen, die Bedeutung des Hafens als Knotenpunkt für wirtschaftliche Aktivitäten, wo wir durchaus feststellen konnten, dass es tatsächlich eine Schlüsselposition ist zwischen Anatolien und dem Mittelmeerraum. Und das ist sehr interessant, weil ich früher gesagt habe, die Schlussfolgerungen für die Gegenwart. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich nicht diesen Schluss gezogen haben, aber es ist eine ganz moderne Diskussion, nämlich welche Rolle spielt die Türkei in Frage, gehört sie zu Europa oder nicht? Auch in der Antike war das natürlich schon ein Diskussionspunkt, gehört Anatolien zum Mittelmeerraum und nicht oder nicht? Und dann die zweite Frage natürlich ist, wie wichtig ist dieser Raum eben für die Sicherheit des Mittelmeerraums? Dessen waren sich schon die Römer bewusst, haben viel darüber diskutiert und wir diskutieren heute ganz die gleiche Frage, wenn es um den Grenzschutz in der Ägäis geht.
Ja. Und wenn man jetzt dann nach Ephesus fährt oder geht, wie kann man sich das vorstellen? Es ist ein Riesengebiet, das habt ihr abgesteckt, da darf wahrscheinlich niemand hin.
Nein, Ephesus ist offen. Ephesus ist 365 Tage im Jahr offen, allerdings natürlich nicht das gesamte Areal. Mhm. Also es gibt Bereiche, die sind für Touristen zugänglich, die sind auch aufbereitet. Da gibt es auch sehr viele Wiedererrichtungen. Wir nennen das Anastylosen. Also da stehen die Gebäude heute wieder aufrecht, sind wieder aufgebaut worden. Und ein Rundgang dauert je nach Interesse zwischen einer Stunde und 3 Tagen. Also das kann man sich
mit dir wahrscheinlich 3 Tage.
Mindestens, ja. Und es gibt aber natürlich viele Bereiche, die sind nicht zugänglich und können gar nicht begangen werden, weil sie zum Beispiel dichtest überbaut sind. Überwuchert sind, Entschuldigung.
Ja. Wenn man jetzt in den großen Blick auf die Archäologie werfen, gibt es so große zentrale Erkenntnisse, die wir darüber gewonnen haben, wie wir leben? Eine sehr große Frage.
Na, ich glaube, das ist die Wurzel der Archäologie. Warum, das habe ich mich selbst auch, frage mich das auch immer wieder, warum fasziniert Archäologie so? Ja, und ich glaube, es sind 2 Punkte. Die Archäologie erklärt eben, was ich schon gesagt habe, woher wir kommen und warum wir so sind, wie wir sind. Und das sind ganz elementare Bedürfnisse des Menschen, das zu wissen. Überleg dir nur, Leute, die ihre Eltern nicht kennen, Kinder, wie sehr sie danach suchen, ihre biologischen Eltern zu kennen. Und de facto ist es auch kollektiv. Wir wollen wissen, woher wir kommen. Wir wollen wissen, warum wir so sind, wie wir sind. Und da zeigt uns die Archäologie, sie gibt uns nicht nur Antworten, sie zeigt uns auch die Antworten, weil wir Bilder produzieren. Ja? Und wir leben in einer sehr visuellen Welt und deswegen ist die Archäologie natürlich sehr, wie soll ich sagen, leicht konsumierbar. Ist auch eine Gefahr dieser Wissenschaft. Und das Zweite, und ich glaube, das ist auch ein Faszinosum der Archäologie, die Vorstellung, dass die Erde etwas verbirgt. Ja, das ist, ich glaube, auch das berührt fast jeden Menschen, ja, zu wissen.
Quasi.
Aus der Schatzsuche kommt aber auch die Bedeutung, dass man jeden Schritt, den man geht, da könnte es sein, dass unter dir etwas liegt, ja. Und ich glaube, das, so diese Gemengelage macht das Interesse an Archäologie aus, ja. Und wenn du jetzt mir jetzt fragst, was kann die Archäologie beitragen? Ich glaube, dass von der Archäologie sehr viel Gelassenheit, ja, abgeleitet werden kann, indem man eben aufzeigt, dass praktisch alle Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, haben Menschen auch in der Vergangenheit beschäftigt und so unterschiedlich die Lebensumstände waren, die Bedürfnisse, die Wünsche, die Probleme waren mehr oder weniger die gleichen.
Mhm. Gibt's eine andere große Frage? Was hat die Archäologie noch nicht herausgefunden? Gibt's große Fragen, über die wir gerne mehr wissen würden, wo es aber noch nicht ausreichend Material oder Forschung gibt? Ich glaube, populär sind die Pyramiden. Wie sind die Pyramiden gebaut worden?
Die Welt ist voller Fragen, ja. Und wenn man einen Wissenschaftler fragt, dann würde er wahrscheinlich immer sagen, es ist praktisch nichts beantwortet, und es sind nur Fragen, denn mit jeder Antwort, ja, kommen ja wirklich wieder 100.000 Fragen. Und ich würde in meinem Gebiet, ich kann ja nur für mein Gebiet sprechen, könnte ich Ihnen auch zig Fragen nennen. Und das ist auch zum Beispiel die Diskussion, warum forscht man an einem Ort wie Ephesus über 125 Jahre? Ist das nicht genug? Nein, es ist nicht genug. Wir wissen noch immer viel zu wenig. Wir wissen zum Beispiel vom Übergang vom Christentum zum Islam, wissen wir praktisch nichts in dieser Region, ja. Da könnten wir noch sehr viel erforschen. Wir haben den Eindruck, dass es sich eine starke Gruppe an Konvertiten handelt, zum Beispiel, die zum Islam freiwillig übergetreten sind im Mittelalter. Aber natürlich haben wir hier keinen Nachweis. Andere Fragen bieten sich auch hier in unserem Raum. Auch da wissen wir noch viel zu wenig, beispielsweise über das Frühmittelalter.
Mhm. Was sind so die heißen Orte für Archäologinnen und Archäologen, Mesopotamien, da die Region Irak, wo es schon früh Städte, Staaten, Gesellschaften, fortgeschrittene Gesellschaften gab. Wo findet man am meisten?
Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, wäre wieder wie eine Kindsweglegung. Ja. Aber natürlich ist der Nahe Osten ist eine unglaublich reiche Region, nicht nur an Denkmälern, sondern eben auch an Erkenntnis. Aber wir müssen unseren Blick auch über Europa hinausrichten. Schauen wir uns die mesoamerikanischen Kulturen an, auch in Südamerika, auch in Afrika, Regionen, die noch völlig unerforscht sind eigentlich. Ja. Und ich glaube, da braucht es auch ein Commitment, ja, dass man sagt, man kümmert sich um Kulturerbe und das ist einem wert, dass man das erforscht, auch über den eigenen Tellerrand hinaus.
Manchmal hört man davon, jemand versucht ein Haus zu bauen, gräbt sich einen Keller und dann findet man dort irgendetwas und dann muss man, ich weiß nicht, was man dann machen muss. Irgendwen anrufen, könnt ihr euch das anschauen?
Ja, das ist die große Angst der Häuselbauer vor den Archäologen oder der Straßenbauer. Also ganz grundsätzlich ist es so, jeder, der etwas findet, sollte es beim Bundesdenkmalamt melden. Das ist auch beim Oberflächenfund, also gar nicht, wenn man, also einen Fund, den man praktisch am Boden findet, beim Wandern oder so, aber natürlich auch beim Ausheben. Und die Sorge, die viele haben, ist ja, dass man dann nicht mehr bauen darf, nicht weiterbauen darf oder dass das extrem lang verzögert. Beides ist eigentlich unwahr. Ich kenne ganz seltene Fälle, wo es dann zu einem Bauverbot kam. Das sind aber dann so tolle archäologische Funde, dass das Sensationen sind. Auch die Dauer von Ausgrabungen wird wirklich überschätzt in der Bevölkerung. Wir sind inzwischen sehr schnell, gerade auch durch unsere digitalen Dokumentationsmethoden. Und in den meisten Fällen ist es so, dass Bauträger und Ausführender und Archäologe eigentlich sich gut ergänzen und das dann ausgraben. Es ist so nach österreichischem Gesetz, dass die Hälfte dem Grundbesitzer gehört, auf dem das Stück gefunden wurde, und die Hälfte dem Finder. Also lohnt es sich durchaus auch einmal genau hinzuschauen.
Was ist in Österreich für Archäologinnen und Archäologen besonders interessant? Ich glaube, was schnell in den Kopf kommt, ist Hallstatt.
Genau. Ich hätte jetzt auch zuerst einmal Hallstatt gesagt, aber dann auch der Donaulimes mit zahlreichen Städten, Lagern, militärischen Einrichtungen.
Was heißt Donaulimes?
Das ist die Donaugrenze eben, die natürlich sich nicht nur auf Österreich beschränkt, das ist ganz klar, aber in Österreich vor allem die Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich, Wien, betrifft, wo es eine starke militärische Präsenz der Römer gab. Also hier gibt es Legionslager, hier gibt es auch Hilfslager, aus denen entwickeln sich dann Städte. Es gibt dann zusätzlich noch Städte, auch Dörfer, aber auch Turmanlagen beispielsweise. Wirklich eine militärische Verteidigungslinie gegen die Germanen nördlich der Donau. Die Donau war ja die Reichsgrenze in der römischen Kaiserzeit, auch eine sehr, sehr heftig umkämpfte Grenze. Und das ist auch der Grund, warum Kaiser wie Marcus Aurelius beispielsweise nach Carnuntum kamen, um eben hier gegen die Markomannen, einen germanischen Stamm, eben vorzugehen.
Und Grenze, weil es einfach bevor es moderne Brücken gab, relativ schwierig war, über die Donau zu kommen.
In der Antike natürlich sind natürliche Grenzen, sprich große Seen, Flüsse, aber auch Berge, natürlich wesentlich leichter zu verteidigen als künstliche Grenzen. Bei den Flüssen ist es aber natürlich auch interessant, wir haben ja viele Belege, dass das Zusammenleben zwischen Germanen und Römern eigentlich ein sehr gutes war. Es ist ja wie heute, wenn man das sagt, die Menschen haben sich ja verstanden. Es gab ja Brücken über die Donau, es gab sehr viel Handel. Wir wissen von Römern, die nach Germanien gingen, um eben Rohstoffe zu holen, vor allem auch Sklaven beispielsweise, aber auch das blonde Haar der Germanen, wissen wir, dass das verkauft wurde und in Rom Höchstpreise erzielt hat, um Kunsthaar der Römerinnen aufzupeppen quasi. Ja. Andererseits haben die Römer Silbergeschirr, aber auch Keramikgeschirr nach Germanien geliefert und es sind dann immer wieder wieder politische Probleme zwischen dem römischen Kaiserhaus und den germanischen Fürsten, die zu Kriegen geführt haben.
Mhm. Ganz kurz zu Hallstatt. Warum sollte man Hallstatt kennen?
Hallstatt ist natürlich aufgrund seiner Bedeutung des Salzabbaus über Jahrtausende einer der wichtigsten Fundorte Österreichs. Es ist auch sehr, sehr gut erforscht. Es ist sehr gut besichtigbar. Ich würde das auch jedem raten, wenn er nach Hallstatt kommt, eben ganz besonders eben den prähistorischen und antiken Bergbau eben dort anzusehen. Und man darf nicht vergessen, es ist eines der wichtigsten Rohstoffe, die der Alpenraum produziert hatte und durch die er eben auch wirklich im gesamten europäischen Raum in der Prähistorie Bekanntheit erreicht hat, das Salz.
Mhm. Kommen wir in die Gegenwart. Wie weit in die Gegenwart schauen Archäologinnen und Archäologen? Jetzt haben wir viel über die Antike gesprochen und Dinge, die vor vielen hundert oder tausend Jahren passiert sind.
Ja, wir haben über die Antike gesprochen. Wir müssten eigentlich zurückgehen. Ich habe wenig über die Urgeschichte gesprochen, bis hin zum Paläolithikum. Da gibt es übrigens in Österreich auch ganz, ganz tolle Forschungen in Nieder- und Oberösterreich. Das ist die Altsteinzeit, also die Zeit, wo der Mensch eben noch nicht sesshaft war. Aber natürlich geht es auch bis in die Gegenwart. Es gibt Industriearchäologie, die sich tatsächlich auch mit der materiellen Kultur, zum Beispiel der 60er, 70er Jahre beschäftigt, wo wir andere Datierungsobjekte zum Beispiel haben. Datierung ist ja bei uns ganz was Wichtiges. Wie weiß man, wie alt etwas ist? Ja? Und wenn wir zum Beispiel in industriearchäologisch eine Müllhalde ausgraben, dann gibt es eben die Schichten nach der Erfindung oder Einführung der Colaflasche oder davor. Ja? Und da kann man das ganz genau datieren.
Mhm. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der sehr vieles schriftlich, digital dokumentiert ist. Alles, was passiert über jeden Menschen, gibt es einen Eintrag bei einem Amt. Macht sich die Archäologie dann jetzt mit der Zeit irgendwann obsolet, wenn man in 1000 Jahren wissen will, was im Jahr 2000 war? Braucht man dann eigentlich die Archäologie irgendwann gar nicht mehr?
Glaubst du, dass das, was wir hier gerade produzieren, 1000 Jahre überstehen wird?
Vermutlich nicht.
Ich glaube, das ist die zentrale Frage, wie nachhaltig sind Dokumentationsmethoden. Das gilt für die Vergangenheit genauso wie für die Gegenwart natürlich. Der Artefakte sind wir uns sicher. Also, und da können wir uns auch, man braucht sich nur umschauen und sagen, was wird von uns materiell bleiben? Was hinterlassen wir der Nachwelt?
Danke, liebe Sabine. Was nehme ich mir mit? Ich finde, das war ein wahnsinnig spannender Einblick, woher wir kommen und warum wir so sind, wie wir sind. Das will uns die Archäologie näher bringen und herausfinden. Den Vergleich mit den biologischen Eltern von Sabine fand ich gut. Wenn jemand nicht weiß, wer sein Vater oder seine Mutter ist, haben die meisten ein großes Bedürfnis danach, das herauszufinden. Und so ist das auch kollektiv als Menschheit, und die Geschichte und die Archäologie helfen uns dabei. Ephesos ist ein sehr spannendes Projekt, anders wie andere früher sehr bedeutende Städte wie Rom oder Alexandria ist es nicht mit modernen Städten überbaut, sondern liegt frei und kann daher gut erforscht werden. Auch witzig fand ich, dass bei Sabine auch beim Wandern die Archäologin durchkommt, etwa wenn es in einem Hang eine Kante gibt, dann Hinweis darauf, dass er nicht natürlich verläuft, sondern Menschen das verändert, manipuliert haben, also etwa, dass unterhalb eine Mauer liegt. Wenn ihr etwas Interessantes findet, dann dem Bundesdenkmalamt Bescheid geben, nicht nur weil das historisch vielleicht wichtig ist, sondern auch weil die Hälfte des Funds dem gehört, der das Land besitzt. Also bei der nächsten Baustelle Augen auf. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Namentlich genannt werden die neuen Unterstützerinnen und Unterstützer wieder im Februar. Ich bin nämlich gerade auf Urlaub und gar nicht in Österreich. Es kommt aber trotzdem jede Woche eine Folge, denn ich habe sie schon 2019 aufgenommen, schon geschnitten und nach einprogrammiert. Wenn du Erklär mir die Welt schätzt, schau mal auf www.erklärmir.at vorbei. Dort kannst du mich und das Projekt unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.